Herzlich willkommen bei Korianders Bücherregal. Ich bin Eileen.
Und ich bin Mareike. Und gemeinsam sprechen wir über Kinder- und Jugendbücher.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Es geht endlich weiter. Für mich endlich, weil wir uns, ich glaube, 1,5 Monate nicht gesehen haben. Kann das sein?
Wir haben uns super lang nicht gesehen.
Ja, ich glaube, Anfang Januar war das letzte Mal und dann kam Corona dazwischen. Ich bin ja gerade frisch genesen noch und habe meinen schönen Corona-Touch in der Stimme und in der Nase. Ja. Very nice.
Ja, also ich bin ja echt noch drumherum gekommen. Manchmal wundere ich mich, dass ich mir denke, hä?
Ich glaube, ich bin nicht mehr ansteckend. Nein, ich sollte nicht mehr ansteckend sein. Ja.
Oh. In meiner Umgebung hatten gefühlt alle Corona. Auch im Dorf, wo ich lebe.
Ja. Oh, sorry, ich hatte ja gerade hier Laus machen.
Mach mal Laus. Ich mach mal Laus, Aline.
Ich mach's mal aus. Ja.
Nee, es ist echt wirklich voll viele Leute, die ich da kenne. Also es ist irgendwie jede Woche jemand anderes sozusagen. Aber ich bin immer noch so drumherum gekommen irgendwie.
Nee, wir haben es jetzt alle bekommen, so gut wie alle. Und sind irgendwie auch glücklich, dass wir durch sind damit.
Ihr habt es aber auch gut überstanden, oder?
Das also so außer mir war es sehr glimpflich. Also bei mir, es war aber auch nicht extrem schlimm. Aber ich bin ja auch geboostert, sage ich jetzt mal. Dass es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm werden konnte, aber ich merke es in meiner Lunge schon stark.
Okay.
Noch, aber ich bin da ja allgemein anfälliger, was man vielleicht an der Stimmlage und Bronchitis in den letzten Folgen schon gemerkt hat.
Was man vielleicht dran merkt, ist immer jemand krank.
Ja.
Ich meine, ich bin heute Morgen auch aufgewacht und hatte schon wieder Halsschmerzen.
Mhm.
Habe auch schnell einen Test gemacht, weil ich mir dachte, okay, nicht, dass du gleich die nächste Variante irgendwie ins Haus kriegst. So.
Ja.
Nee, aber...
Ja,
nee,
seitdem wir gestartet haben, sind wir eigentlich,
immer krank.
Immer kranker.
Mann, eigentlich.
Aber wir machen es trotzdem.
Ja.
Weil, einfach weil, ja?
Ja, und was machen wir überhaupt? Wir sind Korianders Bücherregal. Wir reden jetzt momentan über Michael Endes Die unendliche Geschichte. Kapitel für Kapitel.
Mhm.
Wir spoilern und ja.
Ja, besprechen interessante Fakten. Wir besprechen die Kapitel, aber auch... Ja, interessante Aspekte, wie kann ich die unseren Kindern vermitteln, was oder wie fühlt es sich an, ein Buch nochmal zu lesen, das die Kindheit stark geprägt hat oder auch Konstrukte in der Kindheit geprägt hat und welche, auch sag ich mal, Rollenbilder, welche Heldenbilder, welche Geschichtenbilder befinden sich überhaupt in dieser Geschichte und wie prägen die uns als Erwachsene? Aber auch die Kinder, die das lesen.
Und sag mal, weißt du noch, was letztes Mal war?
Bastian war im Nachtwald und hat den Nachtwald aber sterben sehen und hat die Wüste erschaffen, die Farbenwüste, und traf auf den großen Löwen, der ausgesprochen wird Graugramon? Sowas. Beim letzten Mal hatten wir das auch schon, Graugramon. Richtig?
Ja, ich meine, ich kann auch nur sagen, wie der Leser das ausspricht,
also,
dem ich zuhöre, Graugramon.
Okay,
der macht es halt eher wie ein O, ne? Das A,
der macht das A mit Accent, macht er wie ein O, ja. Ja, genau, und so heißt aber auch unser nächstes Kapitel, Kapitel 15, beginnt mit dem Buchstaben O. Auch nochmal hier kurz, jedes Kapitel beginnt im Buch mit einer Initiale, die schön ausgemalt ist oder die halt schön illustriert ist, wie in der mittelalterlichen Handschrift. Und es beginnt mit O nach dem Alphabet und das Kapitel heißt Graugramon, der bunte Tod.
Oh, wir haben es gleichzeitig.
Das ist schön. Okay. Und ich zeige dir mal ganz kurz das Bild.
Ja, zeig's mir mal.
Wir sehen hier Bastian in seinem, ich sag mal, Kostüm, Prinzenkostüm, dass ich es nicht mehr zeitgemäß empfinde, tatsächlich. Es erinnert mich sehr an die, auch nicht mehr vielleicht aus heutiger Perspektive, schönen Faschingskostüme, die wir als Kinder hatten, wo wir so als Prinzen und Prinzessinnen aus dem Orient gekleidet waren.
Ja, genau.
So mit diesem Hütchen.
Das ist der Prinz aus dem Morgenland.
Genau, so ein bisschen wie Aladdin. Aber
und die spitzen Schuhe.
Genau, also.
Ja.
Und er reitet auf dem Löwen. Der Löwe sieht relativ klein aus, finde ich, im Verhältnis zu Bastian. Also der wird ja eigentlich als größer Doch, ja, ich meine...
Okay, ich hätte jetzt gesagt, oh, sieht doch...
Okay.
Okay, mir, ja. Bei mir hat es jetzt... Ich hatte
es mir und so vorgestellt. Wir sehen oben, über dem O sehen wir ein Schwert. Das werden wir noch erfahren, was es mit dem Schwert auf sich hat. Und eine Tür,
genau.
Die geöffnet ist. Die ist praktisch in dem O eingezeichnet.
Das ist ja auch wie so der Hinweis darauf, wie es dann weitergeht, ne?
Genau, ja, denn... Was ist noch passiert? Der Löwe hatte sich schlafen gelegt in seinem Palast... Und ein schreckliches Stöhnen und Geknarre hat Bastian aus seinem luxuriösen Gemächern vertrieben. Mhm. Und er hat gemerkt, der Löwe stirbt jetzt. Der Löwe versteinert. Und war dann sehr, sehr traurig und hat sich zwischen die Pranken gelegt und ist dann weinend dort eingeschlafen. Das ist
total traurig.
Ja.
Also wirklich. Und ja, wie geht's dann weiter?
Ja, und er hat noch verstanden, dass nachts der Nachtwald wieder wächst. Tagsüber haben wir die Wüste und er hat einmal rausgeschaut und hat gemerkt, oh, da ist wieder alles voller Pflanzen.
Ja, das wechselt sich ab, ne?
Genau,
also Nacht und Tag, Sonne und Mond ja eigentlich.
Genau.
Auch der Löwe.
Das, ne, das wird auch noch Thema werden jetzt in dem Kapitel, ja? Dieser Kreislauf des ewigen Lebens.
Ja, der Kreislauf.
Ja,
und
genau.
Es geht los mit, o Herr, hast du die ganze Nacht so verbracht oder hast du so die ganze Nacht verbracht? Mhm. Weil Grokramon ja offenbar wieder aufwacht am nächsten Tag und Bastian hat eben da geschlafen. Er war eben traurig. Ja.
Ja, und ich habe mir gleich aufgeschrieben, das Thema Schlaf oder auch Versteinerung als Sinnbild des Todes. Man kann ja auch sagen, man schläft wie tot oder man ist todmüde. Ich glaube, da gibt es noch einige andere... Sprichwörter.
Ja.
Und es, wenn du an diese romantischen Bilder denkst, so aus der Epoche der Romantik, da gibt es so einen englischen Maler. Ist das ein englischer Maler? Oder ein italienischer Maler? Ich habe das mal in England in der Ausstellung gesehen. Ich habe das auch danach gemalt, ganz viel von dem. Und der hat ganz viel die schlafenden Schönen gemalt. Es gibt ja auch ein paar andere Bilder, auch aus der Romantik, weißt du, diese Frau, die in dem Teich da liegt und man weiß nicht, ist sie tot oder nicht.
Ja.
Von wem ist es? Ich habe es gerade nicht drauf.
Weiß ich nicht, aber ich weiß, welches Bild du meinst.
Aber überhaupt generell viel diese sinnlichen Bilder von Frauen in der Natur, die da liegen wie tot. Und man weiß eben nie genau, sind die jetzt schlafend, sind sie jetzt schon gestorben, aber für Tote sehen sie ein bisschen arg zu schön aus, ja, so als Leichen oder als Wasserleichen. Ja, und irgendwie musste ich dann daran denken, an dieses Bild, sodass er Grokramon versteinert und irgendwie stirbt er ja auch.
Mhm. Und er sagt auch, ich sterbe täglich und das ist jedes Mal für immer.
Genau, das finde ich auch interessant und ich habe mir auch aufgeschrieben, Logik?
Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe auch, es ist jedes Mal für immer. Dreimal Fragezeichen, weil ich einfach dachte, hä?
Und ich dachte mir auch,
wie meinst du das?
Heißt das dann, dass es jedes Mal das letzte Mal sein könnte?
Dass oder es ist jedes Mal für ihn, wie immer, ja? Es ist jedes Mal für ihn ein wirklicher Tod, aber dann auch wieder ein Auferstehen?
Ja,
also, das,
aber ich finde irgendwie, es entbehrt ein bisschen der Sinngrundlage, weil deutlich wird, dass er jedes Mal immer wieder aufersteht oder ist er jeden Tag neu? Ist jeder Tag in seinem Leben wie ein einzelnes Leben. Und dass er jeden Tag auch eine andere Person, so eine andere Art von Löwe ist.
Aber eigentlich nicht, weil er weiß ja auch noch, wer der Bastian ist. Sonst müsste er ja aufwachen, sonst wäre das ja wie so eine Amnesie, die sich auf den einen Tag beschränkt und er wacht auf und hat keinen Plan.
Ja,
also vielleicht ist es auch...
Es ist ein sehr poetischer Satz. Es klingt sehr schön. Aber...
Ob man es jetzt versteht, ist die andere Frage. Ich habe es nicht wirklich verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das hatten wir ja schon häufiger, dass hier sehr viel, ich sag mal, sehr starke Bilder hervorgerufen werden, die auch, glaube ich, auf Kinder sehr stark wirken, weil das so märchenhaft, so symbolträchtig ist. Aber wenn man dann mal genau hinschaut, denkt man sich, es hat schon auch sehr viel Spirituelles, das aber nicht ganz greifbar ist.
Mhm.
Ja, naja. Naja, und dann sagt auch noch der Grokramon noch, Herr Bastian, du bist der Einzige, der jemals zwischen meinen Pranken schlief und der Einzige, der jemals um den bunten Tod weinte.
Mhm.
Auch das klingt wieder super schön. Ich denke mir so, ja klar, du hast ja noch nie in deinem Leben überhaupt mit irgendjemand Kontakt gehabt, weil es ja gar nicht geht. der Bastian ist in allem der Einzige, ja? Der Erste, der mit ihm sprach, der Erste, der ihn in die Augen schaute, der Erste, der ihn gestreichelt hat. Oh. Er hat alles das erste Mal.
Ja.
Wir haben eigentlich ständige erste Male.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja.
Nee, ja, es irgendwie ist es, er hat ja schon ein trauriges Schicksal, ne, dieser Löwe.
Ja.
Ist immer einsam.
Ich
meine,
gut, ich denke auch mit dem Pranken schlafen und dem Tod weinen ist ja auch was sehr Emotionales und vielleicht ein bisschen emotionaler als vielleicht nur jemanden anzusprechen. Es zeugt auch so ein bisschen von Bastians Emotionalität, die er jetzt noch besitzt.
Das hört sich, okay, vielversprechend an. Und dann macht der Bastian ja auch was Wichtiges, weil er erklärt dem Graukramon im Grunde sein Dasein. Also was ist da eigentlich los? Also du musst sozusagen nachts sterben oder du musst sterben am Abend, damit in der Nacht der Nachtwald wachsen kann. Und Pirelin muss dann aber auch wieder sterben, sonst würde er zu viel wachsen, sonst würde er nicht aufhören zu wachsen. Also die Wüste und der Nachtwald gehören zusammen und wechseln sich ab. Und dann ist der Löwe auch recht erleichtert und sagt eben, ja, jetzt verstehe ich den Sinn meines Daseins.
Genau.
Danke.
Ja, ja. Ja, und auch nochmal das Thema Alleinsein, die immerwährende Einsamkeit, die er hat. Weil er ja sagt, mein Reich ist die Wüste und sie ist auch mein Werk. Weil er ja auch alles zu Staub zerfallen lässt.
Da habe ich mich auch gefragt, dieser Nachtwald ist ja auch sehr farbenfroh. Ist es dann so, dass sozusagen, wenn dann rote Blüten entstehen, dass dann diese roten Blüten auch zu dem roten das Sand werden?
Habe ich mir auch gedacht, ja.
Schon irgendwie, oder?
Und was ich mir noch was ich mich noch gefragt habe, ist, was hat Bastian da eigentlich erschaffen? Es wird ja auch noch Thema später, weil er sich ja auch dann fragt, ich habe mir das ja nicht so explizit gewünscht. Ich habe wie ist das alles entstanden? Und ich habe mir dann gedacht, ist die Farbenwüste und auch der Nachtwald, sind das so Ausdrücke seines Innersten selbst? Also Bilder, die irgendwo in ihm angelegt sind und auch diese Einsamkeit, die er ja hatte als Einzelgänger, die er dann auf den Graugramon irgendwie übertragen hat und in ein Wesen erschaffen hat, das eben eigentlich zur Einsamkeit verdammt ist. Und da später ja auch der Graugramon so ein bisschen grollend ist, so am Ende habe ich das Gefühl mal, oder zwischendrin, habe ich mir auch gedacht, ob das der nicht kapiert, dass der Bastian ja irgendwie auch sein Erschaffer ist und so ein bisschen angesäuert ist, dass er eigentlich ja, ja keine Gesellschaft haben kann.
Ja, es ist immer wieder die Frage, stell mir immer wieder die Frage, ist das alles durchdacht? Also, weißt du, gibt es dafür alles einen Grund? Also ist so dieses, hat Ende sich darüber Gedanken gemacht, ob dieser Nachtwald sozusagen ein Aspekt von Bastian selbst ist oder ist das einfach so passiert? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, beides so ein bisschen.
Aber ich glaube schon, dass der Nachtwald und dann, da ist ja auch die Einsamkeit. Du hast ja auch im Nachtwald die Einsamkeit.
Genau, da ist noch niemand.
Nee, da ist nur der Bastian.
Ja.
Und dann hast du eben wieder den Tag. Ja, für was ist das Symbol, ja? Also man sagt ja häufig, also Nacht ist eher das Weibliche und der Tag das Männliche. Du hast ja auch die männliche Sonne eigentlich und den weiblichen Mond, da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Das passt auch ein bisschen zu dem, zu der Zerstörungskraft des Wachsens. Also wir haben die Pflanzen, die wachsen. Weiblichkeit kann wachsen lassen. Und jetzt ganz stupide gesagt, wir haben die männliche Kraft, die dann wieder was Zerstörerisches
ist. Alles zum Staub.
So. Bisschen, I'm sorry, ja. Aber irgendwie.
Das ist nicht so Männer.
Passt vielleicht auch zur aktuellen politischen Situation, ja. Aber.
Nee, aber ich meine, hier kein Hate gegen Männlichkeit. Männlichkeit ist ganz wunderbar. Ein ganz wunderbarer.
Auch ein Teil des Ursprungs.
Ich finde es auch irgendwie eindimensional. Also, was ich auch nicht gut finde, ist, wenn immer nur über toxische Männlichkeit geredet wird und nicht über positive Männlichkeit und über die positive Identifikation, die genauso wichtig ist und was wir auch als Mütter von zwei kleinen Jungs definitiv auch integrieren wollen. Ne? Also, dass man sich auch die Gedanken macht. Was für ein positives männliches Vorbild braucht mein Sohn
oder
was brauchen die Jungs?
Kann ich ihnen das auch mitgeben,
Die sollen ja keine Mädchen werden, sondern die sollen sich ja als Männer, sollen, als Jungs gut entwickeln.
Genau, oder sollen halt sie selbst werden, sich selbst erkennen können und wissen wollen, was sie später wollen und wer sie sein möchten, aber auch halt der Umgang mit allen anderen Menschenformen soll halt auch positiv empfunden und gelebt werden. Ja?
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Und wir hatten das gestern auch, das Thema tatsächlich mit meiner Freundin, als wir ein bisschen geschrieben haben. Und da ging es auch darum, Thema Emanzipation. Es darf nicht immer nur sagen wir, Männer-Bashing sein. Wir müssen beide mit einbeziehen. Auch der Mann hat ein Recht auf Emanzipation von alten Rollenbildern. Und wir müssen auch die Männer dabei unterstützen. Es bringt nichts, immer nur zu sagen, so, wir Frauen als marginalisierte Gruppe. Nein, auch Männer gehören in unserem Leben dazu. Und Freiheit, also ich zitiere jetzt fast schon, kann nur dann richtig gelebt werden, wenn alle damit gemeint sind. Ja. Und nicht, dass dann eine Bevölkerungsgruppe so als Rache ausgeschlossen wird. Also das,
Klar, das kann ja auch nur schief gehen eigentlich.
Ja, das kann nur schief gehen, ja.
Aber wie kommen wir jetzt zu der Büste? So. Ich meine, da haben wir das Weibliche und das Männliche. Mhm. Und da kann man sich ja auch fragen, oder auch die Mutter und der Vater. Ja. Und es ist ja ganz interessant, dieser Pirelin der Nachtwald, der ja nehmen wir jetzt einfach mal das Mutterbild, ja, ist verlassen, da ist niemand.
Ja.
Und es ist auch beim Bastian so. Mhm. Der Bastian, und Bastians Mutter ist nicht mehr da. Und da ist der Wald und der wächst und es ist.
Aber er ist auch verschlingend.
Er ist auch verschlingend, aber er ist jetzt nicht nur negativ. Es ist ja auch, es ist ja auch was Positives, es ist auch was Kreatives. Also es ist was da, es wohnt nur niemand da.
Ja.
Also es ist wie.
Aber es wird aber auch gesagt, wenn der Nachtwald nicht eingeschränkt werden würde, würde er an sich selbst ersticken.
Ja, genau.
Also er braucht praktisch diese andere Seite, er braucht den Löwen, er braucht die Wüste. Mhm. Um nicht irgendwie in einer kompletten Zerstörung oder sich selbst zu zerstören.
Ja.
Was ja auch wieder die zwei Kräfte.
Ja, durch das Wachstum,
Also zwei Kräfte auch vielleicht generell so als Analogie auch für uns, ja, so allgemein. Wachstum, immerwährendes Wachstum ist nicht gut.
Ja, und auch, und wo, ne? Weil du hast ja bei dem Dunklen, bei dem Nachtwald, bei Pirelin und auch bei der Mutter, bei dem Weiblichen, hast du ja die Aspekte von dieses in sich gekehrt sein, das im Inneren sich entwickeln, auch die Fantasie und so, das passt ja auch alles ganz gut dazu. Aber das ist ja nicht das ganze Leben. Du brauchst ja auch das andere, du brauchst die Umsetzung, du brauchst den Alltag, du brauchst das Handeln. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich was vorstellt, sondern auch, dass man schaut, was esse ich heute.
Ja.
Und ne, das ist doch so. Und
Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir später zu diesem Thema nochmal kommen.
Ja, okay. Ja. Und dann haben wir jetzt hier den Graukramon am Tag. Das ist ja wie die Vaterfigur, ne? Mhm. Ein einsamer Löwe.
Ja, und dann, ja,
wie klar, sein der Vater. Löwe. Mhm. Wie sein Papa. Und der ist ja auch ein einsamer Löwe, der so vor sich hin trauert und jeden Tag seinen eigenen kleinen Tod stirbt in der Einsamkeit und traurig ist, ja. Ich meine, der Vater ist ja auch so ein bisschen.
Ja.
Der kommt ja auch nicht aus sich raus. Ja. Der kommt auch nicht aus seiner Welt raus.
Ja,
der kommt, der ist irgendwie auch in sich gefangen, wie dieser Graugramon. Mhm.
Spannend. Ja, was man da auch alles sehen kann. Ja?
Und das ist jetzt die Frage, ne? Ist das dazu gesponnen? Haben wir uns das jetzt, weißt du, oder ist es tatsächlich,
Das ist so eine grundlegende Sache der Literaturwissenschaft. Ja, da kenne ich mich ja ein bisschen aus damit, wenn ich sowas behaupten kann. Man immer sich fragen muss, wie viel ist wirklich jetzt vom Autor initiiert, was ist da wirklich hinein gedacht worden und wie viel machen wir eigentlich erst, wie viel konstruieren wir erst als Leser und Leserinnen.
Ja.
Und das ist aber auch das Spannende an Literatur. Aber
das Konstrukt ist doch auch wichtig,
oder? Ja, es ist super wichtig und das wir haben ja auch ein Recht darauf. Wir dürfen selbst entscheiden, welches Konstrukt wir annehmen. Klar, es gibt einen Erschaffer, eine Erschafferin, aber ich darf eigentlich ein Werk für mich so interpretieren, wie ich es möchte.
Mhm.
Und das, ich meine, klar, man kann auch was tot interpretieren, man kann auch was, wenn ich jetzt sage, falsch interpretieren.
Man kann auch was unterstellen.
Man kann was unterstellen. Ja. Muss man eben auch trennen zwischen Autor und Werk. Ich darf nicht dem Autor was unterstellen, ich kann es dem Werk vielleicht unterstellen, aber ich darf nicht sagen, Ende hat das so gefühlt, Ende hat das so gemacht, Ende hat das irgendwie so gedacht. Ja. Das ist ja auch so generell bei Kunstschaffen so, ja.
Und
ich merke, dass ich langsam schon ein bisschen rau werde in meiner Stimme. Aber
gut, dass wir heute nur eine Folge machen. Ja. Okay.
Aber apropos, jetzt geht's weiter. Ja. Und zwar bekommt Bastian was Schönes geschenkt.
Mhm, ein Schwert, genau. Also
das Schwert.
Ja, oder das Schwert.
Zauberschwert.
Also.
An was erinnert uns das?
Das Zauberschwert?
Mhm.
Ich stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch.
Excalibur.
Ach so, aber da muss das doch rausziehen.
Ich weiß, aber ich finde so ein bisschen die Analogie.
Aber es ist auch ein Stein. Dass,
oder ja, so fast, und irgendwie so diese Umgebung. Und er benennt es ja dann, und indem er es benennt, also erst, ganz kurz, erst aus wie ein verrosteter alter Kindersäbel. Und dann sagt Graugramon, gib ihm einen Namen.
Mhm.
Und Bastian sagt sofort, Zikander.
Zikander, ja. Oh, ich habe nicht nachgeschaut, weil hat es vom Wortstamm irgendwie eine Bedeutung? Oder?
Ich finde ja, dass irgendwas aus Mexiko. Aber ich glaube, das gibt jetzt erstmal nichts. Da müsste ich länger recherchieren.
Hätte ja sein können. Das ist, ich hab nicht nachgeschaut.
Naja, und durch den Namen wird es aber ein tödliches Schwert. Es ist richtig extrem gut danach. apropos, Corona schädigt ein bisschen die Formulierungsfähigkeiten. Ja?
Ach so.
Wollte ich gerade nur noch.
Okay, ich nehme Rücksicht auf dich. Ja. Ich werde dich darauf hinweisen, wenn du Blödsinn redest. Ja, danke. Quatsch. Okay. Ja, also das Schwert ist da, Sikanda heißt es. Ja, genau. Ist schon wieder die Sache mit dem Namen, ja?
Ja, ja, er muss wieder Namen geben, das ist eine wichtige Sache, Dinge benennen in der Welt.
Ja.
Also Sprache, durch Sprache generiere ich wieder etwas, durch die Sprache verändert sich das Schwert, es wird zum tödlichen Schwert, das durch Stahl und Stein alles zerschneiden kann. Und es kann auch nur derjenige oder diejenige, je nachdem, erwerben, der auf den Rücken Gaugamons geritten hat und von seinem Feuer gegessen und getrunken und gebadet hat, wo ich mich dann kurz fragte, er hat von seinem Feuer gebadet? Oder wird jetzt hier darauf angespielt, dass eben Bastian ein Bad genommen hat in Gaugamons Palast?
Ich gehe davon aus, dass da das Feuer ist, dass das alles aus Feuer ist und sonst verbrennt jeder und Bastian konnte es aber konsumieren.
Genau, und das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an ein Märchen. So dieses, wer von meinem Tellerchen gegessen hat, der kam irgendwie. Und ich habe mich dann noch gefragt, Stahl. Es wird Stahl erwähnt. Mhm. Wie und wo gibt es in der Welt von Phantasien Stahl? Also bis jetzt haben wir noch keine Konfrontation mit jeglicher Industrie oder auch Landwirtschaft gehabt. Kommt, glaube ich, auch nie so richtig.
Ja.
Gut, es kommt später Handwerk mit Silber und so weiter, aber... So Stahl fand ich interessant. So, wo wird was da aus Stahl gebaut?
Ja, eigentlich nur diese Waffen, oder? Wenn es Waffen gibt.
Ja, aber das sind ja eigentlich normalerweise auch oft Eisenwaffen, je nachdem welche.
Ja, okay.
Also Stahl ist ja nicht erst spät, aber anscheinend ist hier auch Stahl. Ja, also es ist das Reich der Fantasie, da geht alles.
Ja.
Aber wir haben ja ansonsten eigentlich recht wenig, finde ich, Bezug zu irgendeiner Moderne. Es gibt keine Autos, es gibt keine, klar, es gibt die Städte, aber es wirkt ja alles recht mittelalterlich, so vom Ding her. So Mittelalter und dann Stopp in der Weiterentwicklung. Ja,
ja, stimmt. Ja?
Und
hätte ja auch sein können, dass es da sowas wie Autos gibt oder so.
Ja, da müsste ich jetzt mal ganz kurz, ab wann wurde Stahl eingesetzt? Genau, also es gibt das Eisenerz seit dem 2. Jahrtausend vor Christus, das wusste ich auch in der keltischen Zeit. Ja,
genau. Aber ich glaube, das, was wir meinen, so dieses, was in der Industrialisierung verwendet wird, eben erst später.
Das meine ich eben, ja. Also wir hatten eben Eisenwaffen, aber eine Eisenwaffe ist keine Stahlwaffe und ich denke, das wird nur durch die
Industrie. Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte 19. Jahrhunderts.
Genau,
ja. Ja, genau. Okay, also erstmal wollte ich dich was fragen. Kannst du da was mit anfangen, mit der Macht etwas zu benennen? Also dieses, in dem Buch haben wir ja das mit der kindlichen Kaiserin, jetzt auch mit dem Schwert. Haben wir das noch mal gehabt, so symbolisch?
Naja, es kommt immer wieder vor für Bastian. Er muss immer wieder neu benennen, durch Sprache Dinge neu generieren.
Aber wie findest du das? Glaubst du, also misst du dem denselben Wert bei?
Ich glaube tatsächlich, dass ich dem schon einen großen Wert beimesse. Das war ziemlich lange Pause. Weil ich denke, dass Sprache ein sehr wichtiger Teil unserer Wahrnehmung ist. Mhm. Also ich hatte auch erst vor kurzem das Thema, jetzt nicht ganz jugendfrei, aber wo es darum ging, über Sexualität und wie wir das benennen in Deutschland auf Deutsch. Und dass wir, weil es sehr lange ein Tabuthema war, keine wirklichen positiven Wörter für den Beischlaf, um es so zu sagen, also für Sex haben. Wir haben so ein paar, so Geschlechtsverkehr, ich meine, das klingt nicht nach was Schönem. Sex ist gleich sehr verrucht, dann Beischlaf ist super antiquiert und vor allem fragt sich auch so, was genau passiert da? Und dann hört es dann bald schon auf und dann kommen diese ganzen Verben, die eigentlich alle, sag ich mal, aus der Gossensprache stammen und auch wirklich herkommen, weil nur da, sag ich mal, in der Kulturzone es irgendwie erlaubt war, über diese Tabus zu sprechen. Ja?
Ja.
Und in anderen Schichten wurde das nicht benannt. Wenn du mal an Theodor Fontane denkst, wo durchaus Sex vorkommt in den Werken, aber niemals überhaupt irgendwas benannt wird. Da ist schon eine Berührung zwischen Händen, ist schon die Anspielung darauf, aha, da ist ein bisschen mehr passiert. Und deswegen finde ich da, zum Thema Sprache wieder, ist total spannend, was es über uns aussagt, über unsere Kultur, dass wir eben wenig positiven Wortschatz dafür haben und vielleicht mehr daran arbeiten sollten, um das ganze Thema positiver zu gestalten für Männer, Frauen und alle anderen Geschlechter oder Identifizierungen, Identitäten meine ich. Und das ist nur so ein Beispiel, jetzt ohne auf die doofe Gender-Sache einzugehen, ja? Die nicht doof ist, aber, ne?
Nee, ich weiß schon, was du meinst.
So das Typische. Aber ich glaube, in vielen Bereichen, indem ich was benenne, schaffe ich ein Kulturgut. Also ich kann einen Stein haben und ich gebe dem jetzt einen neuen Namen und dann ist der, hat er eine neue Bedeutung für mich. Also das schafft eigentlich Kultur. Und da gibt es auch eine ganz nette Geschichte von, ich glaube, Peter Bixel. Da entscheidet sich ein Mann dafür, dass er ja die Dinge anders benennen möchte. Also er fragt sich halt so, warum heißt eigentlich ein Stuhl ein Stuhl? Das ist eine ganz wichtige Geschichte für die Sprachwissenschaft, weil die so ein bisschen das erklärt oder versucht zu erklären, die Bedeutungsebene und diese, sag ich mal, Sachebene, eine, wie man was benennt, ja, was ich nur ausspreche. Und er sagt dann, ja, Stuhl ist Stuhl. Für mich heißt heute Stuhltisch. Und er benennt alles um. Und irgendwann verliert er aber den Kontakt zur Außenwelt, weil ihn niemand mehr versteht. Weil er sagt, ja, ich habe heute in meinem Fenster geschlafen und habe aus meiner Teetasse, nee, keine Ahnung, irgendwas. Also er vollkommen Unsinnssprache. Und am Ende ist er schrecklich unglücklich. Ich weiß das Ende gar nicht mehr, aber er hat seine eigene Sprache vergessen. Er versteht nichts mehr und ist von der Welt abgeschottet. Und da habe ich mir auch gedacht, jetzt ist ein sehr starkes Bild für Sprache. Wie Sprache unsere Gemeinsamkeit schafft. Oder auch für vielleicht auch, sagen wir mal, Beziehungen, Paare, die nicht die gemeinsame Sprache sprechen. Und ich meine hier nicht die gleiche Sprache, die beide Deutsch sprechen zum Beispiel, aber die Bedeutungen nicht verstehen voneinander.
Ja.
Wenn sie von Liebe reden, wenn sie von Freiheit sprechen, wenn sie von Zärtlichkeit sprechen, aber eine ganz andere Konnotation dabei haben. Mhm. Also, sorry, lange, lange Rede. Ich finde das super spannend und vielleicht auch ein bisschen weit weggeführt von dem, die Macht, jemanden zu benennen, aber... Oder etwas zu benennen, aber ich finde es ein spannendes Thema.
Mhm. Ja. Also ich denke auch, dass Sprache wichtig ist, auch was zu benennen, auch innere Vorgänge zu benennen, weil das kann manchmal auch schon ganz viel verändern. Also wenn man Wörter hat oder Worte für das, was in einem selber vorgeht, also gar nicht nur für das, was außen ist, sondern auch für das, was innen ist. Weil wir dann plötzlich einen anderen Zugang hast. Sonst stehst du so da und sagst, oh, ich weiß nicht, was los ist, ich weiß nicht, was ich habe, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ja.
Und wenn man dann wirklich Wörter findet für die eigenen Zustände. Manchmal können ja auch sogar Diagnosen befreiend sein. Mhm. Also, dass man dann weiß, ich habe das und das. Man ist dann zwar auch irgendwie damit identifiziert, ne?
Ja.
Man muss sich auch nicht zum Opfer machen von einer Diagnose, dass man sagt...
Wollte ich gerade sagen, ne, es kann sagt, auch manchmal eine Entschuldigung sein. Ah, ich habe das und das, ich kann nicht anders. Ja, ich bin halt
genau,
so.
Genau. Ich bin Autist, ich kann das alles nicht. Und dann die Sachen gar nicht mehr versuchen. Das wäre natürlich nicht das Richtige. Aber einfach zu sagen, ich habe mehr Verständnis für mich oder ich finde vielleicht auch Leute, denen es genauso geht, das ist ja was durchaus Positives.
Ja.
Ich finde auch Sprache super wichtig. Ich finde die Stimme, mit der wir sprechen, miteinander sprechen und auch wie ich mit mir selber spreche, ist so relevant. Es macht so einen Riesenunterschied, ob ich mich beschimpfe oder ob ich freundlich mit mir spreche und auch umgekehrt. Ne?
Ja.
Und wahrscheinlich ist das auch symbolisch so. Ne? Ich meine, es ist halt symbolisch für die ganze Sprache.
Ja, und hier handelt es sich ja auch, um zurückzukommen, um ein Zauberschwert, das eben nicht von Bastian einfach so benutzt werden darf.
Wie findest du das?
Finde ich irgendwie auch ganz cool. Also aber auch ein bisschen seltsam, ja? Wozu hat er das dann? Warum bekommt er das? Das ist mein Problem so ein bisschen, ja?
Er kann es ja nur benutzen. Also er sagt ja auch, man kann es nur benutzen, wenn es ihm vom selber in die Hand springt.
Genau, also wenn es irgendwie auf einem äußeren... Wenn irgendwie ein äußeres Merkmal das Schwert dazu bringt, das kann wohl selbst denken oder fühlen oder empfinden.
Das Schwert hat sein eigenes Leben
eigentlich. Ja, es wird praktisch gelenkt durch irgendwas anderes. Vielleicht die kindliche Kaiserin, wer weiß. Und Bastian darf es nicht nach seinem eigenen Willen benutzen. Ganz, ganz wichtig, wenn er das macht, bringt er Unheil über ganz Phantasien. Ist halt schon eine mächtige Waffe. Also auch eine Waffe gegen Bastian. Also er bekommt eigentlich eine Waffe, die ihm eigentlich selbst nur schaden kann. Weil er ja scheinbar Macht hat, er hat das Geistesschwert der Welt, aber er darf es eigentlich nicht benutzen und das Schwert entscheidet selbst. Ach, jetzt komme ich, ja? Jetzt mache ich mit. Moment,
danke.
Leider ist es leer.
Ah, okay.
Ich kann dir gerne eine neue bringen.
Oh, okay, alles klar.
Da kannst du kurz Pause machen.
Ich mache Pause.
Okay.
Also, nochmal. Hättest du gerne so ein Schwert?
Nö.
Nee?
Naja, ich meine, obwohl...
Das hängt dann so rum und wenn es dann, wenn es sein muss, kommt es so.
Ich frage mich halt, wer lenkt das dann? Also wann... Also wenn das Schwert jetzt wirklich zu meiner Verteidigung da wäre und ich wüsste, es kommt dann in meine Hand geflogen, wenn ich wirklich ernsthaft bedroht werde und kann mich super genial beschützen, weil das Schwert ja das...
Kann alles.
Das Schwert das Beste ist der Welt. Dann fand ich schon nicht schlecht. Das wäre ja so ein ultimatives Verteidigungstool, obwohl ich eigentlich nicht hoffe, dass ich jemals sowas brauche. Natürlich, klar. Aber das gibt's natürlich nicht. Und ich frage mich halt wirklich, wer lenkt das? Und es hat natürlich einen Zweck. Und ich habe immer das Gefühl, dass Bastian diese Wünsche äußert und irgendwie sind die aber schon auch vorprogrammiert. Mhm. Also ich habe das Gefühl, da gibt es irgendeine lenkende Kraft, kindliche Kaiserin, die das so ein bisschen beeinflusst. Also er trifft ja immer Entscheidungen, er trifft auf Personen, auf Objekte, die später wieder relevant werden. Das ist natürlich auch im echten Leben so, dass man Entscheidungen, Menschen, Objekte getroffen hat oder benutzt hat, die irgendwie später relevant werden. Aber irgendwie, es ist ein bisschen arg konstruiert, dass er es jetzt bekommt bei
Graugrammon.
Ja. Vor allem, weil auch das Gespräch, das er auch noch führen wird mit Graugrammon, so wesentlich ist, eigentlich auch schon so vorausschauend, woran er sich später auch wieder erinnern wird. Und hätte er das nur mal ernster genommen. Denn jetzt kommt es nämlich, vielleicht kann ich ganz kurz mal das zusammenfassen.
Ja.
Die beiden verbringen viel Zeit und machen wieder einen Wüstenritt. Er hat wieder einen wilden Rausch, darüber haben wir ja schon mal gesprochen in der letzten Folge. Und sind dann mittags bei der Stelle von gestern angekommen. Und die Buchstaben, die Bastian da in den Sand gemalt hatte, sind verschwunden. Aber Graugrammon fühlt, wo er ist. Und dann kommen sie so ein bisschen zu dem Gespräch, seit wann gibt es diese Wüste?
Genau, weil, schon seit immer.
Ne? Genau, und für Bastian aber erst seit gestern. Und das wirft so ein bisschen die Frage der Existenz auf, die Frage nach der Henne und dem Ei, habe ich das Gefühl. Ja? So, wie lange existiert etwas und wie endlich und unendlich ist die Existenz?
Naja, ich glaube, dass wenn ich jetzt heute mich hinsetze und eine Geschichte erfinde und sage, es ist so, dass es gibt eine Welt, das ist so und so und da war das schon immer so seit Tausenden von Jahren oder überhaupt schon allgemein schon immer, dann ist es jetzt sozusagen in der Fantasie ja tatsächlich so.
Ja.
Es ist wie so, es sind wie zwei parallele Welten wie zwei Welten.
Ja. Das genauso erklärt es ja auch Graugrammon und dem Bastian, dass die Vergangenheit mit der Geschichte entstehen kann und dass die Worte eigentlich unendlich mächtig sind.
Ja.
Und eine ganz neue, frische Geschichte kann von uralten Zeiten erzählen. Und das finde ich aber schon eine schöne Poetik auch.
Und dann kommt noch was ich mir aufgeschrieben habe, ist so, der Löwe ist ja super traurig. Und es ist immer diese Trauer über die Unabänderlichkeit seines Leidens. Und was ich immer sage, es ist nicht unabänderlich. Der Bastian ist doch da. Wieso kann der Bastian ihm nicht einen Gefährten wünschen? Egal, was für eine Art von Gefährt. Es kann ja auch ein zweiter Löwe sein.
Ich glaube, und das ist das Problem, das wir jetzt noch haben. Erstens ist sich Bastian selbst seiner Macht noch nicht bewusst. Und die Wünsche dürfen nicht aktiv sein. Er muss ja seinen wahren Willen tun, einen wahren Wunsch in sich spüren. Und es kann oder darf eben nicht sein, ein bereits existierender Wunsch oder eine bereits existierende Tatsache einfach nach dem Gutdünken zu verändern. Ist auch wieder fast was Schöpferisches oder auch vielleicht die Kritik an der Veränderung der Schöpfung. Und es kommt nämlich später einmal, da macht er nämlich genau so etwas. Er hat Schöpfe erschaffen, und trifft dann später auf die, ich spoiler ein bisschen, und will dann deren Leid verkürzen oder sie bitten ihn auch darum und er macht das dann. Und es geht so megamäßig schief.
Okay.
Es ist ein bisschen so, wie wenn du eine Zeitreise machst und dann irgendwie, die Duplo-Steine von deiner Mutter im Zimmer umstößt, ja, als du das dir anschaust, und später existierst du nicht mehr, weil vielleicht diese Duplo-Steine, sorry für das Beispiel, irgendwas in ihr ausgelöst haben, dass sie später, als sie auf deinen Vater traf,
ja, ich weiß schon,
da, was du genau, meinst, ja. Also, dass man irgendwie manche Dinge nicht verändern darf. Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen auch eine Sache, die aber nicht so direkt ausgesprochen wird.
Es verwirrt mich. Mhm. Es verwirrt mich, weil es geht doch um Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung oder überhaupt Verantwortlichkeit heißt ja auch, Probleme oder Schwierigkeiten zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen. Also Verantwortung heißt ja nicht, alles so zu akzeptieren, wie es ist. Und nichts dran zu verändern, oder? Weil man muss doch Entscheidungen treffen und was verändern, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Ja, aber er muss in sich was verändern. Er muss selber wachsen und
aber wenn erleben. Er doch dann spürt, er spürt doch, oh, dem geht's schlecht und so. Wieso hat er dann nicht dieses innere Gefühl so, ach, das wäre doch schön, wenn es irgendwie sich entwickeln könnte, dass der Graugraumann einen Partner hat oder was auch immer. Oder ihn mal fragt, was würdest du dir denn wünschen? Das wäre doch auch mal eine Frage. Könnte man den Löwen mal fragen, was für einen Gefährten würdest du dir wünschen? Vielleicht möchte er nur eine Pflanze. Und dann könnte zum Beispiel irgendwo im Nachtwald ein bestimmtes Gewächs wächst dann so rein
oder es so. Widerspricht aber halt dem ganzen Konstrukt, der ganzen Natur des Löwens, weil er eben so entstanden ist, dass er gar kein Leben zulassen kann. Ich verstehe vollkommen, was du meinst
und aber auch das Bedürfnis danach. Aber er weiß ja, was er will. Also der Löwe sagt ja ständig, du bist der Erste, der mit mir gesprochen hat. Warum kann er überhaupt sprechen? Woher hat er das gelernt? Egal. Ja.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Graugraumann jetzt da mit seinem Schicksal dauernd hadert.
Meinst du?
Ja, er will.
Ich habe schon das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, indem er erfahren hat, warum das Ganze so passiert, ist er eigentlich ganz zufrieden. Er sagt auch, Bastian, du darfst nicht hierbleiben, deine Geschichte muss weitergehen. Das ist eben der nächste Punkt. Nachdem er Bastian mehrere Wochen bei ihm verbringt, sagt er so, Graugraumann, kann ich für immer bei dir bleiben? Und er sagt, nein.
Du musst deine Geschichte erleben.
Genau, also ich habe das Gefühl, der Graugraumann ist wieder so ein weiser Löwe, der irgendwie so, der sich so selbst auch geopfert hat. So
woher kommt denn eine Weisheit, wenn man immer nur alleine ist?
Ja, der ist halt so entstanden. Das ist halt so ein weiser, alter Löwe. Der halt irgendwie wie die uralte Morleier auch so ein Wesen ist, das irgendwie für sich existiert.
Und warte mal kurz, wie verbringen sie ihre Tage?
Sie raufen herum. Spielen Verstecken.
Sie raufen und spielen Verstecken. Und das halt auch so...
Was Kindliches
ja, total. Ja, voll. Gell? Sie spielen Verstecken. Ja, ich habe auch einfach aufgeschrieben, spielen die ganze Zeit.
Ja, und total spannend eigentlich, weil Bastian ist dafür ja eigentlich auch schon eine Spur zu alt. Würde ich jetzt mal sagen. Man ist nie zu alt für solche Sachen, aber für die komplette Erfüllung. Dass er da auch bleiben möchte, meine ich. Und dass er aber auch keine Bedürfnisse verspürt nach anderer Gesellschaft. Und es kommt aber jetzt noch, indem dann der Graugraumann zu ihm sagt, nee, du, geht nicht. Damit stößt er etwas an bei Bastian. Und ich habe da auch schon wieder das Gefühl, Bastian stößt immer auf Wesen, auf die irgendwie mehr wissen. Die checken immer mehr als er. Und die wissen immer, wir müssen dem Bastian, wie so weise Erwachsene, dieses Kind so ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken wollen und müssen.
Ja.
Finde ich ein bisschen störend.
Ja, ich finde, es widerspricht dem Konzept der Verantwortung. Es geht ja eigentlich um diese Eigenverantwortung und dann hast du aber immer Wegweiser. Oder wie du sagst, als wäre der Weg so wie so fast erleuchtet. Also der Weg ist sozusagen schon da, er muss ihn nur noch lang laufen.
Ja.
Aber das widerspricht doch auch dem Konzept, diesem ich treffe wirklich eine Entscheidung, die tatsächlich meine Entscheidung ist und wo ich Verantwortung übernehme, weil wenn der Weg eh schon vorgegeben ist, dann gehe ich halt einfach den Weg lang. Ne?
Ja.
Und da sind dann die Erwachsenen, die mir noch sagen, wo lang ich gehen soll. So ganz leuchtet es mir nicht
ein. Ja, weil ja auch alles auf ihn gewartet hat.
Und ich glaube, ich muss es auch wirklich jetzt einmal sagen, würde ich dieses Buch nicht mit dir besprechen, ich muss es wirklich einmal sagen, ich glaube, ich hätte ein, zwei Kapitel gelesen und das ich glaube, ich hätte es nicht zu Ende gelesen, jetzt als Erwachsene. Als Kind vielleicht.
Ja.
Aber ich finde es spannend. Es bleibt für mich spannend, weil ich immer auch dran denke, wie rede ich mit dir darüber? Was für Fragen kann ich dir stellen? Was stellst du mir für Fragen? Ja. Also dadurch hat es einen Reiz, ja.
Es eröffnet einen Diskurs.
Aber so an sich, ich glaube, ich hätte schon gespürt, oder weißt du, ich hätte schon früher gespürt, nee, das ist, so meins ist es irgendwie nicht.
Total spannend. Ich habe das ja auch zum ersten Mal gelesen seit Jahrzehnten und Oh Gott, wenn du das schon sagen kannst.
Ja, nach seit Jahrzehnten, ja.
Ja, so.
Jetzt so langsam.
Oh Gott, so langsam kann ich das langsam sagen. Bald kann ich das sagen, ja.
Ich habe auch schon Freunde. Oh Gott, den einen Freund, den ich kenne, den habe ich. Das ist mein ältester Freund, also den es noch gibt. Ja, davor, ich hatte davor auch schon Freunde, also ja. Kumpels und also Freundinnen und Freunde. Und den habe ich 2004 kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist nicht mehr lange hin, dann kennen wir uns 20 Jahre.
Ja, ja.
Ja.
Ey, apropos, ich kenne in diesem Jahr eine meiner Freundinnen 20 Jahre lang.
Krass, ja. Ja. Und wir kennen uns jetzt auch schon 4 Jahre.
Ja,
bald
nicht ganz.
Bald vier.
Ja, auch schon wieder
eine Zeit. Aber trotzdem, ja.
Genau, was wollte ich sagen?
Ja, ich habe dich unterbrochen.
Mit Diskurs eröffnet? Ach, mit dem Buch,
genau. Mit dem Buch, ja.
Ich muss zugeben, die erste Hälfte hat mir schon getaugt. Und danach fand ich es anstrengend, das nochmal zu lesen. Obwohl ich, vor ein paar Jahren habe ich auch, glaube ich, mal irgendwie reingeschaut und so ein Kapitel gelesen. Da fand ich schon cool. So die einzelnen Kapitel für sich, aber irgendwie so richtig... Ich finde es auch ein bisschen einfach anstrengend. Also vor allem die zweite Hälfte, weil ich keine Person mehr habe, mit der ich mich irgendwie positiv identifizieren kann.
Mhm.
Mir fehlt auch die Beziehungsebene so ein bisschen. Ja,
ja, das haben wir auch schon
drüber gesprochen. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja.
Also wie geht's weiter? Er soll den Weg durch die Wünsche finden. Er muss seinen nächsten Wunsch finden. Das habe ich aufgeschrieben. Du musst deinen nächsten Wunsch finden. Und dann spricht er auch an diesen 1000-Türen-Tempel.
Genau, ja. Und der kein Äußeres hat.
Ja, da kommt man rein durch eine Tür,
genau.
Aber man kommt nie durch dieselbe Tür wieder raus.
Genau, ja.
Und man kann nur von Tür zu Tür weitergehen und da muss man dann nach seinem Gefühl gehen, sozusagen.
Also das ist wie ein Irrgarten und nur ein realer, wirklicher Wunsch kann dich hinausführen, also schon wieder auch eine Gefahr. Wie wir es auch schon mehrmals hatten, auch mit den Sphinxen, mit diesen verschiedenen Toren, durch die Atreo gehen musste.
Du kannst gefangen sein.
Genau, oder auch bei der kindlichen Kaiserin, auch da kommt man ja nur hin, wenn man wirklich das Innerste, das wirklich will und auch wieder äußere Kräfte irgendwie auch. Oder auch bei der kindlichen Kaiserin, als sie da die Seile da hochgeklettert ist zu dem einsamen...
Wie hieß er? Einsame vom einsamen Berge.
Vom
der
alten
Wanderer
Berge.
Vom
einsamen... Ja, vom alten Berge, oder?
Der Alte vom anderen wandernden Berge? Vom anderen Berge?
Oh Gott.
Ich kann auch nicht reden. Ich hatte kein Corona, aber ich kann auch nicht reden.
Auf jeden Fall ist es immer wieder so ein Motiv, dass irgendwie was in dir drinnen, dein innerstes Selbst dich lenkt und nicht dein Verstand. Also irgendwie, ja schon wieder, ja? Das gefühltermaßen kommt es häufiger vor, aber ich denke, das Bild von diesen Türen ist sowieso ein sehr klassisches Bild, meiner Meinung nach.
Ja? Wo ich sagen muss, ich habe die Türen gefeiert. Das war wieder was.
Die Türen sind auch geil.
Richtig cool.
Also, die kommen ja erst im nächsten
das
Kapitel.
Das kommt dann erst, aber da dachte ich auch, ich sehe schon, habe auch immer wieder Bilder, die mir wirklich zusprechen. Ja, wo ich merke, ach cool, es gefällt mir ja. Ich lese es gerne so oder ich höre mir es gerne an.
Kurz Pause. Ja.
Ja, nee, es ist immer wieder was dabei. Ja, ich glaube, ich suche vielleicht einfach heute irgendwie... nach was anderem irgendwie in Geschichten, irgendwie nach mehr Beziehung.
Ja, ja. Und dann kommt jetzt die Frage von Bastian. Wunsch, was ist das überhaupt? Wo kommen Wünsche in uns her? Und das ist schon eine spannende Frage, weil die ja sehr essentiell ist. Und der Löwe gibt ihm darauf keine Antwort und ist danach auch ein bisschen aggro. Kommt später noch. Aber ich finde die Frage eine berechtigte Frage und auch eine schöne Frage, weil die ja auch wieder für uns so wichtig ist. Also was wünsche ich mir im Leben, also auch für Kinder?
Ja.
Wenn die jetzt erstmal, ich denke, Kinder werden da erstmal so sehr banal rangehen, auch wenn es doof klingt, so Wunsch, ich wünsche mir halt was zu Weihnachten, ich wünsche mir was zum Geburtstag. Das ist ja erstmal das, was Kinder unter Wünschen verstehen.
Mhm.
Sich Geschenke wünschen, sich Spielzeug wünschen und so weiter. Und für uns Erwachsene ist das ja, wenn wir es, sag ich mal, also hoffentlich für viele, was ganz anderes. Was wünsche ich mir in der Beziehung? Was wünsche ich mir von meinem Leben, von meinem Beruf?
Ja.
Welche Erfüllung? Wie erfahre ich Erfüllung? Jetzt nicht so sehr der Wunsch nach Rosen zum Valentinstag, ja, und das als Wertschätzung wahrnehmen. Nein, wie wünsche ich mir, dass mein Partner mit mir wertschätzend umgeht?
Und er sagt ja auch, es geht um den wahren Willen und nichts ist schwerer.
Genau, das kommt dann noch, ja.
Und ich glaube auch, dass ich habe ja noch den anderen Podcast mit Verbindung.
Ja,
und letztendlich geht es immer um dieses Thema.
Ja.
Es geht immer um den wahren Willen. Es geht immer darum, weil die Frage ist für mich nicht, ich stelle mir nicht die Frage, was wünsche ich mir, das stelle ich mir manchmal auch, sondern ich stelle mir die Frage, womit fühle ich mich verbunden? Also womit fühle ich mich eins? Und ich glaube nämlich, die Antwort auf die Frage, was der wahre Wunsch ist, die findet man im Gefühl. Ja. Also die, du kannst mit deinem Kopf, kannst du voll viel dir vorstellen oder dir was konstruieren, ja, aber ob das wirklich das ist, was dir entspricht, das erfährst du übers Gefühl. Mhm. Und ich denke, darauf kommt es dann letztendlich an. Und das ist auch, was heißt schwer? Ich weiß gar nicht, ob es schwer ist. Es ist dann schwer und fast unmöglich, wenn man versucht, alles mit dem Kopf zu regeln.
Ja.
Also wenn du sagst, es ist logisch, es macht Sinn, hier zum Beispiel in der Beziehung zu bleiben, ja, und dein Gefühl sagt dir aber, es geht nicht weiter, dann nicht auf den Kopf zu hören, weil dann wird es natürlich schwer, weil dann bist du ja immer in einem Korsett drin,
ja,
wo du nicht wirklich rauskommst.
Ja, finde ich total spannend, ja, und auch super richtig. Irgendwas dazu ist mir gerade doch eingefallen. Also irgendwas zu dem Beziehungskonstrukt. Ja, genau. Mir ist noch dazu eingefallen, wenn du das Stichwort Verbindung sagst, geht es ja einerseits um die Gefühle, die ich für mich habe, die ich für mich und meine Außenwelt habe, mhm, aber auch eben, und das ist wichtig für Bastian, in Verbindung bleiben mit seiner Umwelt und eben, ja, nicht nur in Verbindung mit mir selbst sein. Mhm. Das ist eine gute und wichtige Voraussetzung, mhm, aber ich muss, um positiv leben zu können, auch immer in der Verbindung bleiben mit dem oder denen, die mich umgeben. Und das finde ich auch sehr, also mit der Gesellschaft letztendlich.
Ich glaube auch, dass das, ja, zusammenspielt.
Ja.
Ich glaube, dass wenn du einen guten Kontakt mit dir selber hast,
ja,
auch einen besseren Kontakt mit den anderen hast.
Ja.
Und ich, also jetzt, ich habe ja auch gelesen, wie es weitergeht dann mit Bastian, ne?
Ja. Hast du schon also, den ganzen...
Das ist das nächste Kapitel.
Ah ja, okay, gut.
Also wenn es halt dann darum geht, da ist irgendwie jemand, der sich selbst irgendwie super geil findet und muss von allen bewundert werden, mhm, und ist überhaupt, ja, der Beste oder die Beste oder, mhm, der Schönste oder die Schönste von, mhm, allen und fufu, bin ich toll, heißt es nicht unbedingt, dass der Mensch mit sich selbst in Kontakt ist, sondern vielleicht ganz im Gegenteil.
Ja.
Hofft auf irgendwas, das äußerlich dieses Gefühl sich einstellt, wonach man eigentlich sucht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist dann häufig eher ein Zeichen von Trennung. Also wenn man so in so einen Kampf geht, weil, ja, auch der Schönste oder die Schönste zu sein, heißt ja auch zu gewinnen gegen die anderen, mhm, irgendwie in so einem Contest.
Ja.
Ja. Und das braucht man ja eigentlich nur, wenn da was fehlt. Also wenn da eine Leere ist irgendwo, ja, die gefüllt werden muss mit, ja, irgendwas. Aber gut, ja, das treibt sich vielleicht auch ein bisschen zu weit.
Nee, aber ich finde es total schön, wie viel Anknüpfungspunkte wir an die Realität finden können in, ja, diesen, sag ich, mhm, mal, Geschichtenanspielungen. Das finde ich, macht mir schon Spaß, einfach mit dir.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und es ist auch viel drin, ne? Ja. Also man muss schon sagen, kommt alles mal, ja, so ein, genau, bisschen hoch. Ja.
Und jetzt eben die Frage mit tu, was du willst. Bastian, ganz unschuldig, sagt zu Graugrammon, du, das heißt doch eigentlich, ich soll machen, was ich will, oder? Und Graugrammon wird super sauer. Und meinte, nee, das den wahren Willen tun heißt das und nichts ist schwerer als das.
Mhm.
Und das, der wahre Wille ist das eigene tiefe Geheimnis, das man irgendwie ergründen muss, aber das, mhm, auf das man wahnsinnig schwer zugreifen kann. Und da musste ich ganz kurz Stichwort an Johari-Fenster denken. Sagt dir doch bestimmt was, oder?
Mhm.
Okay.
Immer wenn du mich fragst, ob mir irgendwas was sagt, dann sage ich nein. Ich fühle mich schon ganz dumm.
Nein, oh Gott. Ich bin ja auch nicht hier so oberklug.
Was ist das?
Das Johari-Fenster. Ich habe es, ja, mir nur kurz notiert. Ich habe es auch nicht perfekt formuliert im Kopf, aber das ist, der Name setzt sich zusammen von den Wissenschaftlern oder von denen, ja, die das beschrieben haben, ist aus der Kommunikations- oder aus der Sprecherziehung. Und das heißt eigentlich, dass wir selbst uns wahrnehmen, mhm, ja, meine Ich-Wahrnehmung haben und es gibt die Fremdwahrnehmung.
Mhm.
Und ich habe auf einen gewissen Teil Zugriff in meinem Denken.
Mhm.
Und das ist eine Sache, die vielleicht manche nicht sehen. Die sehen, mhm, mich außen, sie haben die Fremdwahrnehmung, aber auf einen gewissen Teil können sie nicht zugreifen, weil das mein Geheimnis ist.
Mhm.
Und dann gibt es sind praktisch vier Fenster eigentlich. Ja? Also praktisch einmal ich mit meinem Geheimnis, einmal ich, wie ich mich preisgebe, wie ich mich selber aber auch empfinde, und Gott, hoffentlich sage ich es gerade richtig, es wäre super peinlich. Und dann die Fremdwahrnehmung, die kongruent ist mit mir, wo ich auch denke, so, ja, bin ich und so nehmen die mich wahr. Und dann das eine Unentdeckte, wie andere Menschen mich sehen,
doch,
mit dem Feedback. Ja?
Doch, also, doch,
die, ja, sagt mir doch was. Ich dachte mir,
das, ja, müsste, ja, nee, kennen, nee, ja. Ich wusste, ich kann dich
nicht ausdrücken. Ich habe es auch gerade nicht toll erklärt, ganz ehrlich, aber es geht um dieses eine Fenster, um diese eine Überschneidung. Ich habe einen Punkt, auf den ich selbst nicht zugreifen kann, aber meine Umgebung, meine Gesellschaft kann das sehen. Zum Beispiel, dass ich vielleicht von der Seite irgendwie komisch, oh Gott, das ist ein doofes Beispiel, aber dass ich zum Beispiel oft vielleicht beim Sprechen ein Wort benutze, das mir selber gar nicht auffällt. Mhm. Ja, so ganz banal gesehen. Ja. Ich selber bin so in meinem Sprechdenkprozess, mir fällt gar nicht auf, dass ich nach jedem Wort ein Na sage. Mhm. Aber meinem Gegenüber fällt das auf. Und der kann mich darauf hinweisen, so du, hier habe ich mich wahrgenommen. Kenn
ich jemanden. Der hat nach jedem Satz, sagt er immer, das ist...
Und das ist ja eben das Prinzip der Rückmeldung, der positiven positiven Feedbackgebens. Und dass man eben aber selber halt auch weiß, es gibt Punkte in mir, die, auf die habe ich keinen Zugriff, dafür brauche ich ein Gegenüber. Und ich finde das sehr schön. Mhm. Und da muss man sich aber auch drauf einlassen können. Und da ist wichtig, das eben auch positiv zu kommunizieren. Mhm. Ich glaube, man kann es, glaube ich, viel einfacher und kürzer und simpler formulieren.
Ich frage mich nur gerade so, wann mir das letzte Mal das passiert ist, dass mir jemand sowas rückgemeldet hat. Also, dass ich mich frage, was wäre das zum Beispiel? Was wäre das bei mir zum Beispiel?
Habe ich nicht immer irgendwas rückgemeldet?
Was jemand anderes nicht sieht, oder was jemand anderes sieht, aber ich selber nicht. Nee, also jetzt gar nicht unbedingt so offensichtliche Sachen, sondern vielleicht auch Verhalten, oder so. Oder auch innere Sachen, Obwohl auch.
Doch, ich habe das schon mal gehabt, aber im Nachhinein frage ich mich, ob das eine echte Rückmeldung war oder ob das nicht eine Interpretation war. Denn das ist ja auch so das Problematische am Feedback geben. Mhm. Man soll eben nicht interpretieren. Und das können nur sehr wenige. Die meisten interpretieren sofort. Zum Beispiel jetzt bei mir, ich werde häufig rot. Ja? Mhm. Also ich bin einfach vom Typ her. Also
ich werde auch schnell rot.
Ja, also und dann kann man das natürlich interpretieren. Man kann sagen, du bist oft nervös, was nicht stimmt. Du bist schnell verlegen, du bist schnell beschämt, du flirtest vielleicht viel oder hast irgendwelche Hintergedanken, wurde mir alles schon vorgeworfen.
Krass, okay.
Was natürlich auch manchmal auch stimmen kann. Aber es ist kein Problem mehr für mich. Aber ich finde es super spannend, weil manche äußerlichen Merkmale werden eben ganz schnell interpretiert. Und ich werde zum Beispiel auch super schnell rot, wenn mir einfach sehr warm ist, wenn mir sehr kalt ist.
Mir ist oft zu warm.
Ich bin immer leicht gerötet im Gott.
Ja, ich auch.
Und dann, auch wenn ich was Scharfes gegessen habe, wenn ich Alkohol getrunken habe, es gibt so viele Faktoren. Und es kann aber auch passieren, wenn mir jemand sagt, du bist rot und ich war es gar nicht vorher, dann werde ich rot.
Ja.
Das kann auch passieren.
Ja, klar, ist eine Reaktion.
Aber, genau. Und oder wenn ich dran denke, rot zu werden, kann ich auch rot werden. Mhm. Ich finde es aber schwierig, das dann immer zu interpretieren. Mhm. Also, aber es passiert häufig, dass wir interpretieren, bevor wir einfach nur sagen, so, hey, du bewegst häufig deine Beine beim Sprechen. Auf mich wirkt das so, als ob du nervös wärst, aber vielleicht bist du es gar nicht.
Man könnte es ja vielleicht auch einfach weglassen.
Ja, du hast halt viel Energie vielleicht. Ja? Also man muss immer das Interpretieren weglassen.
Ja, man könnte es einfach weglassen. Ja?
Und dann kann
man kann ja auch fragen, wie geht's dir? Oder wie geht's dir damit?
Genau.
Okay.
Das, irgendwie war das jetzt so ein Exkurs.
Ja, also ich muss dann aber auch manchmal nachdenken. Dann sitze ich so da und denke mir so, was erlebe ich da so? Man kriegt ja manchmal, kriegt man häufiger Sachen rückgemeldet. Ich denke, also ich glaube wirklich, was gar nicht schlecht ist, ist, wenn man was oft rückgemeldet kriegt, dass man es ernst nimmt. Mhm. Weil, also mir fällt jetzt bei mir gerade kein Beispiel ein. Ich würde sagen, wenn mir eins einfallen würde. Und zum Beispiel habe ich eine Freundin und ich habe ihr das schon rückgemeldet. Ich habe ihr gesagt, hör mal zu. Das ist ein bisschen krass manchmal. Du bohrst manchmal ein bisschen krass in den Wunden. Ich fühle mich von dir angegriffen, wenn wir zusammen sind. So, ja, du bist so empfindlich. Was bist du denn so empfindlich? Ja, was hast du denn so, Und dann habe ich aber mit der Zeit mitbekommen, das haben ihr schon ganz viele Leute rückgemeldet.
Ja.
Und manche haben schon Kontakt abgebrochen und manche haben gesagt, nee, da will ich nichts damit zu tun haben. Mhm. Und sie ist immer noch der Meinung, die anderen sind das Problem. Mhm. Und da denke ich mir auch, hör ruhig hin.
Ja.
Also wenn du von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ecken immer dieselbe Rückmeldung bekommst, dann ist es durchaus möglich, dass das Problem nicht bei den anderen liegt, sondern bei dir selbst. Also und was der Löwe ihm jetzt sozusagen rückmeldet, ist, hey, du musst auf dein Gefühl achten. Also du musst im Grunde deinen wahren Willen finden.
Genau, und es ist ein super schwerer Weg, weil es der Weg ist, bei dem man sich am ehesten oder überhaupt selbst verlieren kann.
Der Bastian hat sich auch verändert, habe ich noch aufgeschrieben. Er will jetzt nicht mehr länger alleine sein.
Mhm, genau.
Er will Ruhm und bewundert werden.
Genau, und er will Gesellschaft. Aber die Gesellschaft dient eben der Bewunderung.
Genau. Er möchte Anerkennung eigentlich sammeln sozusagen.
Ja.
Und dann ist es doch, dass in der Nacht plötzlich die Tür aufgeht.
Ja, aber vorher noch. Oder? Ich finde es spannend, dass der Löwe so sauer wird, als sie über dieses Thema sprechen mit dem Tu, was du willst. Da hatte ich mich gefragt, was ich bereits am Anfang angedeutet hatte. Ist der Löwe so ein Stück weit sauer darüber, dass er aus Bastians Wunsch entsprungen ist? Hm. Dass sein Schicksal irgendwie durch Bastian so entstanden ist? Und er sagt dann nur, ja, was weißt du davon, was Wünsche sind? Was weißt du, was gut ist? Hm. Weil Bastian halt sagt, ah, okay, der Weg ist so schwer, weil man vielleicht nicht immer gute Wünsche hat. Und da wird der Löwe so richtig grollend. Klärt das Bastian so ein bisschen oder Bastian denkt drüber nach? Aber Ende schreibt hier auch, dass man manche Dinge nicht durchs Nachdenken ergründen kann. Manche Dinge muss man erleben und erfahren.
Ja.
Und da wissen wir eigentlich jetzt schon als erfahrene Leserinnen, dass Bastian so ein paar doofe Sachen machen wird.
Er wird schon was ja, noch erleben.
Ja. Aber jetzt zu
Tür. Ja, genau, nee, also das mit dem, dass der so wütend wird, da habe ich habe gedacht, der ist sauer, weil er nichts dran ändert. Und ich sehe das nach wie vor so. Ich sehe es nach wie vor so, dass der Bastian in der Lage wäre und dass es eine Möglichkeit gäbe und nicht alles kaputt macht.
So, ja, aber warte mal ab auf später, ja, okay, als der Bastian sowas macht. Das okay, ist dann ganz dramatisch.
Okay, ja? Na gut, ich muss abwarten. Die Tür ist aufgegangen. Ja, er geht weg. Er geht durch diese Tür und er geht in eine andere Geschichte.
Genau, eine innere Stimme ruft ihn fort und es war ihm, als habe jemand seinen Namen gerufen. Ich bin auch aufgeschrieben. Ja.
Ach, das habe ich gar nicht.
Bastian.
Aber Bastian. Nee, das habe ich gar nicht. Ja. Das habe ich ein bisschen überhört.
Und er sagt noch, ich will wiederkommen und er verspricht dem toten Löwen, dass er ihn wiedersehen wird. Und dann sagt aber auch gleichzeitig dann der Erzähler, dass das ein Versprechen ist, das er niemals halten wird. Kann, aber es gibt jemand anderen, der an seiner Stelle kommt und es ist aber eine weitere andere Geschichte, die nicht hier erzählt werden wird.
Ja. Also ich bin ja mal gespannt, wann wir es wieder schaffen,
ich uns bin auch zu gespannt. Sehen.
Ich meine, da sagt man jetzt nicht zu viel, wenn man, also das ist auf jeden Fall die Wahrheit, dass bei uns beiden gerade das Leben schon ganz schön durcheinander fliegt.
Ja, fliegen hier.
Ja, bei dir vielleicht ein bisschen schöner als bei mir. Also bei mir, ich denke immer noch, oh Gott, was ist das? Aber ja, mal schauen, ne, wann wir es wieder schaffen. Ich fände es schön, wenn wir es wieder hinkriegen.
Das kriegen wir hin, ja. Ja. Es geht weiter. Wir haben noch einige Kapitel vor uns und müssen uns ja auch irgendwann fragen, welches nächste Buch wir auch in Angriff nehmen.
Mein Bauch ist gerade so.
Der Hunger kommt. Essen ist gleich fertig.
Ruhe. Ich könnte mir so viel vorstellen, was wir machen, so an Büchern. Ich habe auch irgendwie hätte ich auch so ein bisschen Bock so auf so richtige Kinderbücher, tatsächlich so Patterson und Findus, ich finde die so cool, aber da hast du halt immer das Visuelle noch so stark mit dabei, müsste man den visuellen Aspekt noch mehr mit einbauen.
Ich hätte ja Bock auf Percy Jackson.
Okay, dann müsste ich halt...
Müsste aber in diesem Genre bleiben, ja, aber nee, ich bin offen.
Nee, aber wir finden auf jeden Fall was.
Ja.
Wie viele Kapitel haben wir noch?
Ja, sagen wir mal so, wir sind jetzt gerade ein bisschen über der Hälfte. Ja?
Also wir haben schon noch was
wir
vor.
Wir haben schon was vor, ja.
Aber ich hab schon Lust aufs Nächste.
Da bleiben wir Ende treu, aber ich glaube, über brauchen
wir... Och, nee. Nee, lieber was anderes. Wir können ja vielleicht mal zurückkehren.
Oh. Zu Momo oder sowas, ja.
Oh, das ist mir auch zu...
Ja, aber es ist wieder fast zu überfinden. Sorry, ich hab dich gerade...
Hast du mich angespuckt? Ist schon okay, alles gut.
Nochmal, ich finde, Momo ist mir fast ein bisschen zu too much.
Also mir ist es zu, also mir so ist es auch too much. Ich, also
philosophisch, zeitmäßig.
Und tatsächlich, so. Momo habe ich als Kind gelesen und fand es auch, ich fand es belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es als Kind, ich hatte richtig das Gefühl von der Schwere bei dieser Geschichte und vielleicht war ich auch ein bisschen zu klein und irgendwie war es so... Also das war auch, ich weiß nicht, so was Depressives irgendwie.
Ich habe das als Teenagerin gelesen, da fand ich es anders. Ich fand es schon sehr schön und was ich ein bisschen ernüchternd finde, wie viele Menschen das feiern, das Buch, und nicht danach leben. Mhm. Also die Message ist ja eigentlich schön, nutze die Zeit, die wir haben und auch irgendwie sich selbst sein Leben erfüllen. Ich habe das Gefühl, das sind so typische Botschaften, wie diese ganzen Sprüche, so Carpe Diem und so weiter. Und wer macht das denn? Ja?
Ja.
Wie viele Menschen arbeiten sich kaputt oder leben ihr Leben kaputt und sind eben nicht glücklich und erfüllt?
Ja.
Weil sie immer nach irgendwas anderem streben, weil sie immer Wünsche verfolgen, wenn wir wieder beim Thema sind, die irgendwie halt nicht der Realität entsprechen.
Wünsche vom Kopf.
Aber das kommt noch im nächsten Kapitel, finde ich auch ein bisschen.
Ganz ehrlich, aufs nächste Kapitel freue ich mich richtig.
Oh ja, das wird richtig geil.
Weil da habe ich auch, gedacht, oh cool, da habe ich schon Bock drauf.
Da haben wir auch bestimmt viele Anknüpfungspunkte. Ja.
Aber bis dahin, alles Gute. Und wir hoffen, dass wir wieder am Start sind bald.
Ja, genau.